Bitte schlagt in euren Bibeln das erste Buch Samuel auf, Kapitel 8. Wenn du heute ein Gast bist, dann erkläre ich dir, wir gehen durch ganze Bücher der Bibel, Vers nach Vers, weil wir glauben, dass Gott nicht nur Gottes Wort inspiriert hat, sondern auch die Reihenfolge. Und so haben wir das Buch des 1. Samuel studiert im Abendgottesdienst immer. Und wir kommen jetzt im Kapitel 8 zu den Versen 10 bis 22. Wir haben am Anfang des Kapitel 8 gelesen über Samuel und seine Söhne. Das ist eine schwierige Geschichte, weil das Volk Israel zu Recht bemängelt hat, dass Samuels Söhne keine guten Richter waren, dass sie ihre eigenen Taschen gefüllt haben. Und das Volk Israel hat sich beschwert und wollte einen König haben. Nicht nur einen König nach dem Herz Gottes, sondern ein König wie alle anderen Völker um sie herum. Und der Gott hat Samuel gewarnt, dass es eine schlechte Idee ist. Und dort sind wir heute Abend. Also hört das, die Lesung Gottes heiligen, inspirierten und unfehlbaren Wort. 1. Samuel, Kapitel 8, die Verse 10 bis 22. Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 oder Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Waffengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zur Salbenmischerin, Köchin und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle anderen Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unseren Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme, setze einen König über sie. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Das Gras vergeht und die Blume verdorrt, aber das Wort Gottes steht für immer. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, während wir dein Wort und die alte Geschichte deiner Gemeinde lesen, schenk uns Verständnis, dass wir ein Volk sind, das auch in einem Königreich, wir leben nicht in einem Königreich, sondern in einem Land. Wir sind ein Volk, das gesegnet ist, dass wir ein Königreich gesehen haben, das gefallen ist. Hilf uns zu sehen, den Mann nach deinem Herzen, dass wir den König, den großen König erkennen können, den ewigen König, der König der Könige. All das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich will, was ich will, und was ich will, das habe ich entschieden, denn es wird das Beste sein für mich. Ich will, was ich will, und was ich entschieden habe, das wird das Beste für mich sein. Weißt du, das sind die Worte, die kleine Kinder sagen und die Eltern immer wieder schockieren. Und das sind auch Teenager, die das sagen, wenn sie ihren Eltern nicht gehorchen, weil sie nach ihren eigenen Regeln spielen wollen. Siehst du, diese Wörter werden gesprochen gegen über allen guten Argumenten und werden zu schlechten Entscheidungen führen, die zum Bankrott und zur Katastrophen führen im Leben. Und das sind die gleichen Worte, die, nachdem sie eine Affäre hatten mit einer anderen Frau, ihr eigenes Leben, nachdem sie ihre Ehe verlassen haben, durch Gottlosigkeit zerstören. Das sind die Wörter eines jeden, der offen gegen Christus lebt und am Ende zu ihrer Zerstörung gereichen wird. Und das sind auch die gleichen Worte, die jetzt Israel sagt, in die Ohren ihres Gottes, wenn sie sagen, wir wollen sein wie alle anderen Völker und einen König haben. Siehst du, wenn wir denken, dass wir selber entscheiden, was das Beste für uns ist, weil wir ein sündiges Volk sind, begehen wir immer Schiffbruch in unserem Leben. Aber Gottes Wort gibt uns Warnung, wenn unsere Ohren sie hören. Und er hat Gnade für alle, die sein Wort befolgen. Und heute Abend, wenn wir dieses Schriftstück lesen, haben wir zwei einfache Punkte. Erstens Worte der Warnung und zweitens eine Warnung, die nicht befolgt wurde. Also Wörter der Warnung und eine Warnung, die nicht befolgt wird, die nicht angenommen wurde. So, letztes Mal haben wir im Kapitel 8, und da habe ich euch schon erinnert, haben wir Samuels zwei Söhne gehört oder Samuels Söhne, die als Richter eingesetzt wurden, weil Samuel alt wurde. Und es schien, dass Samuel nicht mehr so viel reisen konnte und konnte nicht mehr so im Volk umhergehen. Und seine zwei Söhne, Joel und Abisha, waren korrumpiert. Sie waren ungerecht. Sie fielen Urteile zugunsten deren, die ihnen viel Geld gegeben hatten. Und das war nicht richtig. Und das Volk wollte einen Richter, die gerecht richten, und wurden ärgerlich darüber. Und letztes Mal hatten wir die Geschichte, wo die Ältesten Israel als eine Gruppe von Ältesten mit dieser Beschwerde an Samuel rantraten, in einer guten Art, in einer ehrenhaften Art sind sie an Samuel rangetreten, ihren ehrenwerten Richter, und haben ihm gesagt, guck, was deine Söhne tun. Das war auch richtig so, aber sie wollten eine Lösung, die nicht so gottesfürchtig war. Sie wollten nämlich etwas, was sie selber wollten. Und Gottes Wort erlaubt, dass sie einen König haben, aber es würde ein König sein nach Gottes Wahl. Aber das, was die Ältesten von Samuel wollten, war ein König, der sie richtete wie alle anderen Nationen um sie herum. Also um es in einen Satz zu nehmen, sie wollten so werden, sie wollten weltlich werden. Sie wollten werden wie jeder andere auch, wie die anderen Völker. Und letztes Mal, während wir das studiert haben, ist das, dass Gott mehr verlangt von seinem Königtum, von seinem Volk. Wir sollten nicht sein wie andere Völker, sondern es sollte anders sein, andere Kultur haben wie andere Völker. Gott verlangt mehr von seinem Volk. Aber wenn ein weltliches Herz nach Weltlichkeit sich sehnt, dann verwirft es nicht nur den Rat Gottes, sondern Samuel sagt Gott, sie haben nicht dein Rat verworfen, sondern sie haben mich verworfen, mich Gott haben sie verworfen. Sie haben Gott und ihn als König über sie haben sie verworfen, haben sie nicht angenommen. Das ist das Problem, das ist das große Problem. Die Ältesten haben gesagt, Gott, wir brauchen deine Leitung nicht. Wir werden selber entscheiden, was gut für uns ist. Und Gott hatte damals ermutigt, Samuel das Volk zu warnen. Und das ist so wie ein Verkehrszeichen. Vorsicht, Baustelle voraus. Oder die Straße ist geschlossen. Oder da ist eine Klippe. Das soll uns zeigen, dass wir nicht weiterfahren sollen. Das ist gnädig. Es wäre sehr schlecht, wenn unsere Offiziellen, unsere Regierung nicht ein Schild wie dieses aufstellen. Es ist eine gnadenvolle Sache, eine Warnung auszusprechen. Es ist eine liebevolle Tat, dass ein Elternteil das Kind warnt und sagt, tu das nicht, es ist nicht gut für dich. Und das Problem ist, dass wir mit Warnungen haben. Wir vertrauen nicht, dass andere Leute wissen, was gut für uns ist. Wir denken, wir wissen selber, was gut für uns ist. Oder ich weiß es besser als meine Nachbarn. Ich werde entscheiden, was richtig ist für mich. Aber trotzdem, Gottes Wort gibt uns viele Warnungen durch das ganze Wort Gottes. Und wenn wir sie hören und innehalten und nicht sündigen und keine Katastrophe über uns selbst bringen, über unseren Haushalt, dafür sind sie da. Und heute wollen wir die Warnung anschauen. Die Verse 10 bis 18. Die Warnung, die Samuel aufgetragen wird, dem Volk zu sagen. Und wir werden es lesen und dann werde ich es ein bisschen in Teile aufteilen zusammen. Also, und Samuel sagte ihnen alle Worte und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, er wird über euch herrschen, er wird eure Söhne nehmen und wird sie einsetzen für seine Streitwagen, für seine Reiterei und vor den Wagen herlaufen und als Offiziere über 1000, über 50 und als Helfer in den Acker zu pflügen und alle Waffen und Kriegsgeräte herstellen. Und er wird eure Töchter nehmen und wird sie als Salbenmischerin und Köchin und Bäckerin machen. Er wird eure Äcker, eure Weinberge, die besten sich nehmen. Er nimmt sich ein Zehnten von der Saat von euren Weinbergen. Und er wird eure besten Knechte und eure besten Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und wird sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Das ist eine starke Warnung. Und bis jetzt, Vers 10 bis 18, zeigt nur die schlimmen Sachen, die ein König alles tun kann. Ein weltlicher König, das ist nicht nur eine einseitige Warnung, nicht nur über den Missbrauch, den ein weltlicher König haben kann, sondern Vers 18, wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Das ist eine zweifältige Warnung, nicht nur über den Missbrauch des Königs, sondern auch über Gottes Nicht-Antworten. Und das Erste, was wir hier sehen, im Vers 10 sehen, ist, dass das Volk es auf sich selber bringt. Denn es geht um einen König, dass das Volk selber begehrte. Israel wollte so einen König und so ein Königtum haben. Ist das nicht immer so? Immer wenn wir entscheiden, wenn wir sagen, ich entscheide, was in meinem Leben passiert, dann bringen wir alles zum Bösen. Wir wollen uns nicht Gottes Weisheit und Leitung beugen, sondern wir wollen uns nach dem Weisheit Gottes, nach unserer eigenen Weisheit ausrichten. Und das wird uns, hier wird gewarnt vor einem weltlichen König. Das heißt hier, er wird eure Söhne nehmen. Es ist also ein Einzug der Söhne. Naja, das Volk will ein weltliches Volk sein, also werden sie auch gegen die Nachbarn, die sehr gefährlich sind und viele Waffen haben und viele Kutschen und Wagen, dass sie gegen die auch kämpfen wollen und bestehen können. Und deshalb wollen sie eine Armee haben, die von einem König geführt wird und nicht sich in der Sicherheit des Gottes, ihres Gottes wiegen. Und das ist ein Unterschied. Falls du die Bibel bis jetzt gelesen hast, das Volk Israel hat bis jetzt schon viele Schlachten geschlagen, aber jedes Mal hat Gott sein Volk gerufen, hat sie in einen spezifischen Krieg geschickt, hat sie angeführt in eine in eine Schlacht gegen ein Volk. Also eine ganz andere Art wie die anderen Völker. Aber hier wird nicht mehr Gott das Volk rufen für den Krieg, sondern der König wird sie nehmen gegen ihren Willen. Sie werden keine Freiheit haben. Väter werden ihre Söhne nicht haben für ihre Ernte, sondern die Söhne werden einbezogen werden ins Militär. Und was er mit diesen einbezogenen Söhnen macht, das wird hier uns beschrieben. Er wird sie zu Streitwagenlenkern machen oder in seiner Reiterei, also die sich um die Pferde kümmern und reiten auf den Pferden. Oder einfach nur Fußsoldaten, die laufen, die vor dem Wagen herlaufen. Sie sind das Kanonenfutter, die vorne rauslaufen. Das sind die, die als erstes von den Pfeilen und Speeren durchbohrt werden. Das ist ein hartes Wort. Und das Volk Israel weiß, was im Krieg los ist. Und Samuel sagt ihnen hier, der König wird eure Söhne nehmen. Und egal, ob es ein guter oder ein schlechter Krieg ist, ja, dafür wird er sie verwenden. Und es geht weiter. Er wird sie als Oberste, die Söhne, einsetzen, um seine Armee aufzubauen. Und er wird mit ihnen den Acker pflügen, seinen Acker und seine Ernte einbringen und die Kriegswaffen machen. Und das ist eine Diversität, eine Variation, die viel Sinn macht. Du musst Nahrungsmittel sammeln, du musst Waffen schmieden und all das sollen die Söhne machen. Das macht viel Sinn. Sie werden also genau das kriegen, was sie wollen. Sie wollen eine Armee haben, die von einem König geführt wird. Und das geht gegen ihre Freiheit und wird ihre Söhne kosten. Und in Vers 13 geht es weiter. Hier nimmt er nicht nur die Söhne, sondern auch die Töchter. Seine Zukunft wird er in seiner Hand halten, der König. Nicht nur eure Söhne, sondern auch eure Töchter wird er nehmen. Und hier, er wird auch die Knechte nehmen oder Sklaven. Es ist das gleiche Wort hier. Und er wird die Tochter nehmen und sie zu Salbenmischer machen, Köchinnen und Bäckerinnen. Naja, das hört sich toll an. Die können was lernen, die können Karriere machen, aber unten drunter liegt die Nachricht, dass der König die Töchter einbeziehen will für seine eigenen Zwecke, für seinen Komfort, für seinen Palast. Ich meine, ich weiß nicht, was du über Salbenmischer oder Parfümisten kennst, aber sie holen Blumen und finden Kräuter oder Öle und sie mischen die zusammen in Salben und schöne Sachen. Und ich meine, Köchin ist klar, hier ist nicht nur gemeint, es könnte ein Palastkoch sein, es könnte auch jemand sein, der für das Militär kocht, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass jemand das Essen holt, dass es vorbereitet wird, dass gekocht wird für alle Leute und danach abgewaschen wird. Und ein Bäcker ist nicht nur jemand, der Mehl kriegt und daraus im Ofen was backt, sondern zu dieser Zeit war ein Bäcker auch jemand, der das Getreide holte von der Ernte. Sie haben es gemahlen, sie machen den Teig, sie backen es, sie haben das Brot daraus gefertigt. Es ist ein größerer Prozess. Und das sagt er zu dem Volk, eure Töchter werden nicht für euch das tun. Es wird keine Freiheit dafür geben. Sie können keine Mütter sein in ihrem Volk, sondern sie werden für den König, sie werden für was anderes arbeiten. Das ist ziemlich ernst. Und wir sollten uns das anschauen. Das ist ernst. Und Vers 14. Und was nimmt er sich hier? Die besten Äcker, der König, die Weinberge und Ölbäume, um zu seinen Knechten zu geben. Man kann das in verschiedene Art und Weise zu lesen und verstehen, aber es scheint zu sein, dass wenn die Regierung, ich weiß nicht, ich kenne das deutsche Wort nicht, aber im In Deutschland nennt man das die Enteignung, wenn die Regierung sagen kann, dieses Land gehört jetzt dem Staat. Es ist sozusagen, man kann sich nicht wehren. Es gehört dann der Allgemeinheit. Also das Königreich nimmt sich das Land und man kann sich nicht dagegen wehren. Er nimmt das für seinen eigenen Haushalt, für die Armee. Er nimmt die besten Äcker, Weinberge oder Ölbäume und nimmt sie für seine Knechte, um sie zu belohnen. Und wir haben es auch im Volk Israel gesehen. Wenn du all diese Soldaten brauchst, dann muss ja das Essen von irgendwo kommen. Und der König hat das wahrscheinlich nicht in seinem Privatbesitz. Irgendwie müssen die Leute ja alle gefüttert werden und seine Knechte. Sondern wir hören auch, das macht Sinn, dass er deshalb von woanders Getreide braucht. Aber wir hören später auch, wie das ausgenutzt wurde, den Missbrauch, wie die reiche Schicht die arme Schicht ausbeutete. Und weiter lesen wir im Vers 15, er nimmt auch ein Zehntel von eurer Saat und euren Weinbergen. Das ist kein Zehnter im klassischen Sinne, im biblischen Sinne, sondern das ist eine Steuer. Und was verlieren sie hier? Das Getreide, das für deine Familie die Nahrung dient. Und von den Weinbergen, wo der Wein gemacht wird, oder wo der Essig gemacht wird. Und auch das wird für seine Hofbeamten und seine Knechte gemacht werden. Und wir haben noch nicht gehört über Gold, dass die Hände gewechselt haben. Aber wir wissen, dass sie damals noch kein Königreich waren. Sie hatten nicht unbedingt Gold, sondern sie hatten echte Wertschätze wie Felder und Getreide. Und Vers 16 lesen wir, dass er die Knechte nimmt, die besten Knechte und Mägde und Burschen und die Esel. Ja, was bleibt dann da übrig? Wie können wir leben, wenn der König uns alles wegnimmt? Wir haben doch Land, das man bestellen muss. Naja, wir sagen, es wird hier nicht gesagt, für was der König all die Sachen nimmt, aber er wird es nehmen. Er wird in Komfort und Luxus leben. Vers 17, und hier nochmal, er wird ein Zehntel eurer Schafe nehmen. Naja, wir haben vielleicht noch 9 Zehntel übrig, aber er nimmt sich ein Zehntel unserer Herden. Ich meine, das kommt auf alles obendrauf, was wir schon gegeben haben. Er wird alles in deinem Leben in Besitz nehmen zum Teil. Er nimmt. Das wird Israel passieren. Das wird kommen. Das ist eine Ansage. Es macht Sinn, denn jeder, vor allem hier in Deutschland, weiß, was es heißt, besteuert zu werden. Es gibt ja auch den Spruch, zwei Sachen sind sicher, Steuern und der Tod. Und das Volk Israel hatte noch keine Steuern. Sie waren nämlich nur unter den Richtern und Gott war ihr echter König. Sie hatten noch kein Königreich gewesen. Sie waren für die Freiheit geschaffen und Gott warnt sie hier. Es wird keinen Weg zurückgeben. Ich meine, was auch immer, wenn ihr eine Revolution starten würdet, es wird nichts helfen, denn es wird nie wieder zurückgehen. Denn hier ist eine letzte Endgültigkeit sein, was es bedeutet, unter einem König zu sein. Vers 18 heißt es nämlich, ihr werdet seine Knechte sein. Denn es heißt im Vers 17, ihr müsst seine Knechte sein. Und die Politik heute würde dieses Wort nie so in den Mund nehmen. Aber im Grunde ist es das hier. Du arbeitest für ihn. Der König hat ein Recht über deine Familie, dein Gold, dein Besitz und wie du dein Leben lebst. Du lebst zu seiner Verfügbarkeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war noch nie in einer Situation, in der mir gesagt wurde, du kannst Steuern zahlen, du all das, tu all das, aber es ist nur eine Warnung, du kannst auch dich anders entscheiden. Geh wieder zurück und hab Freiheit. Ich hatte diese Entscheidung nie. Ich habe immer in einem weltlichen Königreich gelebt. Ich habe diese Sachen verstanden. Für mich war das ganz normal. Es gibt Steuern. Es ist einfach normal. Aber so sind wir nicht geschaffen. Nein. Es ist eine göttliche Sache. Cäsar das geben, was Cäsar gebührt, sagt uns auch das Neue Testament. Aber trotzdem, das ist nicht, wie Gott uns ursprünglich sein Volk geschaffen hat. Es ist nicht sein Königreich, das so funktioniert. Wenn sein Königreich regiert, anstelle Steuern gibt er uns alles und wir können ihm alles zurückgeben. Anstelle, dass er unsere Söhne und Töchter nimmt, befreit er uns. Und im Vers 18 sehen wir die letzte Warnung. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König oder wegen eurem König. Die Bibel sagt uns schon im Voraus, die Leute werden die Steuern nicht genießen. Es wird nicht schön sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du Freude daran, die Steuern zu zahlen. Aber es ist nicht nur kompliziert, sondern es ist auf jeden Fall nichts Schönes. Wenn du die Wahl hättest, wenn du sie nicht zahlen müsstest, wäre es nicht schön? Wäre es nicht eine Freiheit, nicht zahlen zu müssen, die Steuern? Und dann Vers 18 sagt es, und ihr werdet schreien wegen eurem König, wegen seinem Missbrauch und wegen wie er euch behandelt. Denn es ist euer Fehler dann, weil ihr habt euch den König erwählt. Es ist euer Tun. Und der Herr sagt hier dem Volk, ich warne euch, denn wenn ihr dann zu mir schreit, dann werde ich zu jener Zeit nicht erhören. Meine Ohren werden verstopft sein dafür. Es wird sich nicht mehr ändern. Und wir wissen, dass das Volk das Königreich erwählt und sie wollen das Königreich, sie wollen einen König. Und Gott hat uns noch immer nicht erlöst von dem weltlichen Königreich. Wir warten auf das himmlische Königreich. Ja, wir wollen keine Steuern zahlen, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht ins Militär eingezogen werden. Aber am Ende finden wir uns immer noch in dieser Welt, wie sie ist. Denn so ist die Folge dessen, dass wir Gottes Warnung nicht befolgen. Bürokratie, komplizierte Steuern, unsere Schere zwischen Arm und Reich, dass uns Sachen genommen werden, viele, viele, viele Steuern und Regeln. All das gehört dazu. Aber ist es nicht immer so, jedes Mal, wenn wir entscheiden, was wir für uns selber wollen, wenn wir Gottes Warnung nicht hören wollen, wenn Gott uns sagt, tu das nicht, das wird kein Segen für dich sein, dann werden wir versklavt zu dem, was wir wollen, in unseren Verlangen. Ob es eine Drogenabhängigkeit ist oder eine Karriere oder eine Versuchung, sexuell die Ehe zu brechen. Egal, was es ist, am Ende werden wir gefangen in unserer eigenen Falle. Was lernen wir hier? Sollen wir also keine Steuern zahlen? Nein, auf jeden Fall zahlen wir die Steuern. Sondern wir hören die Warnung der Worte Gottes. Wenn Gottes Wort uns warnt, dann sollen wir Ohren haben, die es hören und es nicht ignorieren. Und wir sollen die Warnungen beachten. Der Herr ist gnädig. Er weiß, was am besten für uns ist. Vers 19 bis 22 nun sehen wir, dass die Warnungen nicht befolgt wurden. Deshalb schauen wir uns das an. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Vers 19. Ich denke, hier ist sehr viel Gewicht auf diesem Satz, denn es zeigt uns, wie sie es wahrgenommen haben, was ihnen gewarnt wurde. Ich meine, man könnte es auch anders lesen. Denn das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Ist das nicht interessant? In der Realität war es ja nicht Samuels Warnung und seine Stimme, sondern es war Gottes Stimme. Und es scheint, dass das Volk Gottes nicht erkannt hat, dass der Herr hier gesprochen hat durch Samuel. Und sie haben nicht nur Samuel abgestoßen und nicht befolgt, sondern Gott. Und hier sehen wir, wie sie darauf bestehen. Das Volk sagt nein, denn es soll ein König über uns sein. Wir werden es so haben, wie wir es wollen. Ich werde jetzt entscheiden. Ich will, was gut für mich ist. Wir wollen einen König haben. Und hier im Vers 20 lesen wir wieder das Ziel. Warum? Damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Wir wollen so sein wie die Welt. Wir wollen weltlich sein, das sagen sie. Wir haben die Warnungen gehört, aber es interessiert uns nicht. Nein, wir verabscheuen es, wir stoßen es ab, wir verneinen es. Wir wollen sein wie die Völker im Norden und im Süden, wie alle anderen Königreiche dieser Welt. Wir wollen, dass Leute uns sehen und sagen, ja, der ist wie alle anderen auch, wie diese Welt, gleichgeschaltet wie alle anderen auch. Es ist eine Verneinung der Stimme Gottes, der sein Volk eigentlich als Zeugnis berufen hat, als Zeugnis seines Charakters. Und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, etwas, was wir oft hören. Ich weiß nicht, ob ich es von meinen Jungs, von meinen Kindern schon gehört habe, aber ich denke, es kommt noch. Mama, Papa, ich will das. Ich will das Spielzeug oder dieses T-Shirt oder diese Marke, dieses Spiel oder diese Sache, weil ich will sein wie alle anderen. Ich will nicht anders sein. Ich will nicht, dass sie mich mobben. Ich will einfach verschwinden in der Menge, wie alle anderen auch. Und ich sag dir was, wo das ganz klar herauskommt, ist meine Erfahrung zumindest in der Kirche, in der Gemeinde. Papa, ich will Fußball spielen, ich will Baseball spielen oder wie auch immer. Ich weiß, wenn wir am Sonntag zur Gemeinde gehen, dann kann ich nicht zum Training gehen. Aber ich und meine Leute im Fußballtraining werden denken, ich bin verrückt, aber ich will so sein wie sie. Ich will diesen Erfolg haben. Ich will diese Erfahrung haben. Ich will Teil der Gruppe sein. Ich habe das so gefühlt als Kind auch. Was wird uns als Volk Gottes aufgetragen? Anders zu sein, geheiligt zu sein, herauszustehen als etwas anderes. Christen tun bestimmte Sachen nicht. Sie sagen bestimmte Sachen nicht. Oder sie trinken oder essen oder was auch immer. Wir sind nicht wie alle anderen. Nicht nur, dass wir bestimmte Sachen nicht essen oder trinken, sondern Gott sagt, er ist heilig und wir sollen so sein. Selbst die Bilder, die wir machen und auch die, selbst das, das, was in der Kirche damals gemacht wurde mit Bildern und Heiligen, all das ist viel zu wenig im Vergleich zu dem, wie Gott wirklich ist. Als Zeugnis zu leben, dass das Volk, dass die Welt auf uns zeigt und sagt, was ist hier los? Was ist anders? Ich will euch ein Zeugnis von dieser Gemeinde sagen. Vor 2 Jahren hatte ich mal bisschen Übungen gemacht und ich war in einem Fitnessstudio und eine Frau hier aus der Gemeinde war auch dort, die, falls ihr sie noch kennt, und die, als sie dort im Fitnessstudio war, sie ist von Leuten zu anderen Leuten gegangen im Fitnessstudio und hat mit ihnen gesprochen oft. Und eines Tages kam eine Frau zu die, die bei uns in der Gemeinde war, und sie war etwas lauter und sprach, und ich habe es mit anhören können. Und sie hat zu die gesagt, du bist irgendwie anders. Irgendwas ist anders. Und die war am Schwitzen, im Fitnessstudio und sagt, ja, ich weiß, ich komme nicht oft hierher. Aber die andere Frau hat gesagt, nein, du bist nicht laut, du bist nicht aggressiv, du fluchst nicht. Und die hat einfach nur gesagt zurück, ich liebe Jesus. Mein Leben ist verändert worden durch Jesus. Alles, was ich tue, alles, was ich denke, ich bin keine perfekte Person, aber alles, was ich tue und denke, ist in seinem Licht angescheint. Alles geschieht für das, was Jesus für mich getan hat. Und die Frau hat sie angeguckt, sie hat das noch nie gehört. Und die konnte das Evangelium mit ihr teilen. Sie hat es noch nie gehört. Wir wissen nicht, ob sie zum Glauben kam. Aber sie kam, an dem Tag hat sie gehört von dem Herr des Himmels, der Sünde vergibt in Jesus. Ein Teil des Herrlichkeit, die in Christus, in einem Leben einer Frau scheinen kann, die im Fitnessstudio arbeitet, wie die damals. Und wir sind berufen, ein Volk zu sein, das anders ist. Wir sollen diese Warnung befolgen. Und hier ist es anders in unserem Text. Es ist ziemlich schlimm. Ein weltliches Herz, das hier zum Vorschein kommt. Denn sie sagen vor Gott und vor dieser Warnung sagen sie, das macht uns nicht. Wir sind unser eigener Chef. Wir wollen tun, was wir wollen. Wir wissen es besser wie Gott. Wir werden uns um uns selbst kümmern. Und so wie wir es tun werden, wird es nicht nach dem Herzen Gottes sein. Das ist das Gleiche, was die Söhne Samuels entschieden hatten, für sich selber zu tun. Ja. Gib mir Geld und ich werde so richten, wie du es willst. So haben sie gerichtet als Richter. Korrupt. Und was ist hier der Fehler? Wir missachten die Warnung Gottes. Wenn wir ihn als unseren Meister verachten und verneinen, dann werden wir sehr schnell in Verknechtung in eine andere Sache geschehen. Wir finden uns in Sünde, in Verstrickung, in Katastrophen und wir werden schnell sagen, ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin und ich weiß auch nicht, wie ich errettet und rauskomme. Und ich will dir sagen, in Jesus Christus ist Freiheit. Diese Freiheit. Und ja, dieses Volk hat sich einem weltlichen Königreich verschrieben. Und wir sind in einem weltlichen Königreich. Aber es kommt ein himmlisches Königreich. Und es wird ein König kommen, der Krieg führen wird gegen die Dinge, die uns versklaven. Gegen den Prinzen dieser Welt und der arbeitet in den Söhnen des Ungehorsams, die ihren Lüsten folgen, Kinder der Verderbnis. Dieser König wird kommen und uns Freiheit schenken. Er wird seine Söhne und Tochter zurückholen an seinen Tisch und ihnen geben, was wir nicht verdienen, anstatt das zu nehmen, was wir denken, was uns gehört. Und ich ringe mit dir, dass du dich an Christus hängst, denn dies ist die einzige Hoffnung für die Freiheit. Ein Leben, das für ihn gelebt wird, in Segen, in Seligkeit. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für die alte Geschichte, die heute für uns spricht. Wir bitten dich, dass du uns als dein Volk segnest. Gib uns Ohren, die dich hören und die sich von Ungerechtigkeit wegkehren. Helf uns, Glauben in deine Güte zu haben und hilf uns, weise zu sein. In Jesu Namen, in seinem Namen beten wir. Amen.